Heute Nachmittag wollen wir ein Thema betrachten, das bei so manchem, der es gelesen hat, vielleicht so die Augenbrauen nach oben gezogen hat. Der Weg zur Befreiung. In der Regel denkt man dann sofort an Revolution oder was auch immer. Das ist hiermit nicht gemeint. Sondern das, was der Paulus schreibt im Römerbrief, Kapitel 7, Vers 22, denn ich habe nach dem inneren Menschen Wohlgefallen am Gesetz Gottes. Aber ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das ist das dem Gesetz meines Sinnes widerstrebt und mich in Gefangenschaft bringt unter das Gesetz der Sünde, das ist in meinen Gliedern. Ich elender Mensch, wer wird mich erretten von diesem Leib des Todes? Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Also diene ich nun selbst mit dem Sinn dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch, das heißt mit dem Körper, mit dem Menschlichen, aber dem Gesetz der Sünde. In diesen Zerriss sind alle gestellt, alle Menschen. Die einen wissen es, die anderen wissen es nicht. Ich kenne keinen Menschen, oder die allermeisten Menschen, die ich kenne, aber eigentlich kenne ich keinen Menschen, der nicht Gutes tun möchte, der von sich eine hohe moralische Vorstellung hat. Ich erinnere mich an einen Bundeswehrkameraden, der hatte eine so hohe moralische Vorstellung, eine Ethik, dass ich als Christ nur den Hut davor gezogen habe. Ich habe ihn nicht einmal bei einer Lüge erwischt, nicht einmal dabei erwischt, dass er über einen anderen negativ geredet hat. Sein Problem war, dass er zu mir gesagt hat, mit mir muss Gott zufrieden sein. Gott hat keinen Grund, mich anzuklagen, denn ich bin echt gut. Dass darin schon die Anklage Gott gegenüber war und dass er damit Gott zum Lügner macht, das ist in seinem Inneren nicht angekommen. Aber ich stelle ihm ein Zeugnis aus, zu dem damaligen Zeitpunkt war er wirklich toll, wie er als Mensch ohne Gott versucht hat, das Gute zu tun. Wenn wir zum Glauben kommen, dann fällt ja so irgendetwas wie eine Decke von unseren Augen weg. Ich sag's mal ein bisschen lutheranisch, dann erkenne ich schlagartig, was ich für ein Scheißkerl bin. Ich habe mich jetzt hinter Martin versteckt, ne? Da darf man das ja sagen. Aber letzten Endes geht uns doch das allen so. Als wir zum Glauben kamen, dann hört doch auf einmal der Vorwurf dem anderen gegenüber auf, wenn man das wie so ein Spiegel vor sich selbst hat und sagt, boah, so gut, wie du gedacht hast von dir, bist du gar nicht. Das lesen wir hier beim Paulus. Und das lesen wir auch in dem Psalm 40. Und es geht darum, wie wir innerlich frei werden, in verschiedenen Schritten und welcher Weg Gott mit uns geht, damit wir ja befreit werden von dem inneren Zerriss. Wenn wir heute Abend hier rausgehen und innerlich neuen Mut gefasst haben, indem wir A wissen, wir sind Menschen voller Sünden und Fehler, ja. Aber wir sind geheiligt, gerechtfertigt, Geliebte, die einen Bürgerrecht haben im Himmel. Und unser Herz voller Freude ist, dann hat uns der Psalm 40 erreicht. Also Psalm 40. Dieser Psalm wird, oder in diesem Psalm wird David mitten im Beten von seiner persönlichen Schuld eingeholt. Wer das noch nie erlebt hat beim Beten, der betet mal den Herrn: Herr, zeig mir doch mal, was ich falsch mache. Mir fällt nichts ein, was ich falsch mache. Nicht, dass es nicht Menschen gibt, die sowas nicht schon gebetet hätten. Ich weiß also, von was ich rede. Ganz schön hochmütig, wenn man denkt, man ist gut. Aber wenn man jung ist, darf man das ruhig ausprobieren. Deutlich wird, dass der Beter, der hier Rettung durch Gottes Macht besingt, auch ein Sünder ist, dem als ein Teil dieser Rettung, Vergebung der Sünden zuteil geworden ist. Und darum finden wir hier in diesem Psalm das Thema der Befreiung von eigener Schuld und auch von äußerer Not. Denn die innere Not hat oft äußere Not als Folge. Was meine ich damit? Wenn du innerlich unzufrieden mit dir bist, wenn du innerlich zerrissen bist, wenn du innerlich nichts Gutes an dir lässt, dann wirst du äußerlich immer wieder Bestätigung finden. Der andere denkt ja genauso über mich. Das ist wie eine selbsterfüllende Prophezeiung und das ist wie so ein Rad, das immer mehr nach unten zieht. Ich höre zum Schluss nur noch die Kritik raus, obwohl es der andere vielleicht gar nicht mehr als Kritik gemeint hat. Denn die allermeisten Menschen interessieren sich für dich nicht. Sie machen dich gerne klein, damit sie selbst größer erscheinen. Gott ist ganz anders. Gott macht sich ganz, ganz klein, damit er mich und dich erreicht. Deswegen ist unser Gott so hoch zu loben. Er macht sich ganz, ganz klein. Denn er ist so groß, wir könnten ihn überhaupt nicht erkennen. Ich habe eine Doku gesehen über unseren Kosmos. Und dann waren die Planeten und dann war da dieser Gürtel aus was auch immer Sternstaub, da erinnere ich mich jetzt mal, wenn du da so kling, kling, kling machst. Ja. Und dann danach muss noch irgendwas sein, was ich gar nicht weiß. Und dann gibt es eine unüberbrückbare Entfernung, wo niemand je etwas gesehen hat. Und wie könnten wir über etwas reden, was so groß ist, dass dieses all diesen Kosmos geschaffen hat, wenn er sich nicht ganz, ganz klein gemacht hätte, sodass wir ihn erkennen können? Das ist eine andere Formulierung von Gnade. Von Gnade. Und wenn wir dann in der Schrift lesen, dass wir vor Grundlegung der Welt erdacht wurden, von Grundlegung der Welt auserwählt wurden, dass du und ich den Herrn erkennen, von ihm hören dürfen und die Möglichkeit haben, ihm nachzufolgen. Dass wir das Heil in ihm annehmen dürfen. Wie groß macht dich da der lebendige Gott? Was passiert denn, wenn wir das lesen? Machen wir uns doch mal Gedanken. Er nimmt uns und hebt uns zu sich. Er kommt zu uns, hebt uns auf und hebt sich zu sich. Das ist übrigens unsere Glaubenshoffnung, dass wir einmal bei ihm sein werden, alle Zeit. Wir reden darüber, wir wissen das, aber wir haben keine Vorstellungskraft, das wirklich zu erdenken und in menschliche Worte zu fassen, was das wirklich bedeutet. Und dann geht es uns so wie dem David. Der sieht auf seine Schuld und dann ist er voll deprimiert. Und mit was? Mit Recht. Ein Mann nach dem Herzen Gottes, dieses Urteil hat Gott über David gefällt, der David über sich nicht. Dazu wusste er, was er für ein böser Bube ist. Wir wissen nicht, wann David, in welcher Situation David diesen Psalm geschrieben hat. Doch es ist klar, dass er die Welt noch nicht ererbt hatte und auch nicht ererben wird, außer über den, der sich selbst Sohn David nennt. Also in Jesus Christus würde er dieses alles erben, die Welt erben, so wie du und ich auch. Und Jesus ist der wahre König Israel und in diesem Psalm ist an vielen Stellen von ihm die Rede. Das kann gar nicht David sein. Für mich ist David einer der größten Propheten überhaupt, von denen wir schriftliche Zeugnisse haben in dem Psalm. Immer wieder weist er auf Christus hin. Deswegen ist das ein sogenannter messianischer Psalm. Ich hatte mir vorgenommen, messianische Psalme durchzupredigen und ich werde da nochmal darauf hinweisen, wo Jesus vorkommt. Das Erste, was mir in dem Psalm auffällt, ist: beharrlich habe ich auf den Herrn geharrt und er hat sich zu mir geneigt und meine Stimme gehört. Beharrlich, ausdauernd, anhaltend. Wir sind ja oft Menschen, die schnell begeistert sind und noch schneller müde. Da, wo wir beharrlich sein können, ist im Bett liegen, ne? Und nach 8 Stunden, ich habe gar keine Lust aufzustehen. Aber beharrlich habe ich auf den Herrn geharrt, gewartet, gehofft, ist eine Voraussetzung, um geistlich zu wachsen. Wir hatten mal eine liebe Schwester, sie hat in der Gemeinde gedient, vollzeitlich, als sogenannte Gemeindeschwester. Das gab es früher öfter, wo die Gemeinden noch etwas größer waren. Und die war eine ganz, ganz liebe. Ich sage den Namen nicht, sie lebt heute noch. Die hat uns Jugendlichen immer von sich erzählt. Die hat gesagt, und irgendwann mal habe ich den Herrn gebeten, Herr, schenke mir Geduld. Aber bitte sofort. Das hat nichts mit Beharrlichkeit zu tun. Das hat sie so schön erzählt, so süß erzählt, dass wir Jugendlichen damals das sehr gut verstanden haben, auch wenn wir sie für die geduldigste gehalten haben, die in der Welt rumläuft. Aber das mag ja auch die jugendliche Schwärmerei gewesen sein. Aber beharrlich. Beharrlichkeit im Lesen der Bibel, im Gebet, im Besuch der Gottesdienst, in der Mitarbeit, Ausdauer in der Nachfolge, Treue und Zuverlässigkeit ist wichtig für unser geistliches Wachstum. Ein ganz einfaches Bild, vielleicht gibt es den einen oder anderen Blumenfreund unter uns. Ich gehöre da auch dazu, ich pflege die Orchideen, bis sie blühen. Wenn ich aber meine Blume einmal gieße und dann ein halbes Jahr nicht mehr, was passiert denn dann? Sie verwelken. Da muss ich dann schon eine Kaktee nehmen, die hält es ein bisschen länger aus, aber ein halbes Jahr schafft sie auch nicht. Und so ist es im Glaubensleben genauso. Es gibt so viele verwelkte Kinder Gottes. Die sollten in Kraft, in Saft stehen, die sollten Frucht bringen und sie sind fruchtleer mit hängenden Blättern verdurstet. Das Bild ist anschaulich, ich weiß. Die Wahrheit ist aber, dass das ganz viele so machen. Die Wahrheit ist, dass ganz viele anfangen, voller Begeisterung dem Herrn nachfolgen und die Welt erobern wollen für den Herrn, es wirklich gut meinen, wirklich ernst meinen und dann geht die Luft aus. Und dann fängt man an, Kompromisse zu machen. Und das ist so, als würde man die Blume nur noch unregelmäßig gießen. Wisst ihr, das Geheimnis bei der Orchidee ist, dass die ganz regelmäßig Wasser braucht. Nicht zu viel und nicht zu wenig. Kinder Gottes sind ähnlich wie Orchideen empfindlich. Erst rennen sie und hauen sich mit Action die Bude voll, bis sie abgesoffen sind. Dann können sie nicht mehr hören, was der Herr sagt. Und dann wird das Wasser entzogen, dann gehen sie nirgendwo hin, dann machen sie Pause, nennt sich dann frommen Sabbatjahr und wundern sich, dass sie verdursten. Also das mit dem Sabbatjahr ist kein Fake, das hat mir mal ein Bruder gesagt. Oder Damals habe ich gedacht, das ist ein Bruder. Ja, ich mache jetzt erstmal ein Sabbatjahr. Aus dem einen wurden zwei und aus dem zweiten wurden drei und. Damit hat er gemeint, er macht jetzt mal Urlaub von Gemeinde und Gott. Ich weiß nicht, wie ihr es in eurem Urlaub macht. Ich suche Glaubensgeschwister. Also, Zuverlässigkeit. In unserer Zeit, was erleben wir denn da? Unzuverlässigkeit, Oberflächlichkeit. Heute sage ich dies, morgen habe ich jenes schon vergessen. Resignation, das ist das, was unsere Zeit prägt. Alles, nur keine Zuverlässigkeit. Kinder Gottes sind anders. Wenn wir nicht gut im Reden sind, wenn wir vielleicht auch Schwierigkeiten haben, den Glauben zu bezeugen, sind aber zuverlässig, werden wir auffallen. Wenn unser Wort ein Wort ist, ein Ja, ein Nein, dann werden wir auffallen, dass wir anders sind. Und dann werden uns Menschen fragen, dann können wir Zeugnis geben. Also, Beharrlichkeit ist eine wichtige Voraussetzung zum Wachsen. Und dann gibt es die Antwort, das Zeugnis des Davids, und das dürfen wir auch erleben. Er hat mich heraufgeholt aus der Grube des Verderbens, aus dem Schlick und Schlamm. Er hat meine Füße auf Felsen gestellt, meine Schritte festgemacht. Er zog mich aus der Grube des Verderbens. Die Grube des Verderbens, das ist für uns Menschen in diesem Leben die Hoffnungslosigkeit, in der sich ein Mensch befindet. Jeder lebt auf den Tod zu, jeder von uns. Und ich hatte schon mehr wie eine Phase, wo ich gedacht habe, das macht doch alles gar keinen Sinn. Wir sind geboren, um zu sterben. Und das gilt für den natürlichen Menschen. Deswegen packt er ja auch so viel rein. Versucht, ein gutes Leben zu haben. Die Amis grüßen sich ja, haben einen schönen oder einen guten Tag oder ein gutes Leben oder was auch immer. Und dann haben sie vergessen, dass sie ihn getroffen haben. Aber wir Kinder Gottes sind oft auch nicht anders. Wir rennen, wir hetzen, wir jagen, als gäbe es kein Morgen. Kinder Gottes unterscheiden sich von anderen dadurch, dass sie wissen, dass der Tod zwar wartet, aber hinter dem Tod das Leben. Weißt du es wirklich, dass du zwar der Körper verfällt, ja, die Zimperlein steigen, irgendwann bist du vielleicht so weit, wir sagen dann, dass der Herr dich holt, und für Kinder Gottes ist es auch so, dann ist unser Trainingslager beendet und der Herr sagt, jetzt reicht's, jetzt kommt das Beste. Ich will den Tod nicht klein machen. Er ist der letzte Feind, der besiegt wird. Aber Kinder Gottes wissen, dass nach dem Tod das Beste erst noch kommt. Das nennt man Heilsgewissheit. Weißt du das wirklich? Wenn ich doch weiß, dass ich hier in diesem Leben wie in einem Trainingslager bin oder in einem Bootcamp oder was auch immer du da reinsetzen willst, dann mache ich mich doch nicht verrückt. Als ich bei der Armee eingerückt bin, da wusste ich, ich bin da 15 Monate bei denen, und ich habe dann langsam gemerkt, dass ich sogar die Sprache angenommen habe. Das hat meiner Freundin damals nicht so gut gefallen. Aber ich wusste, nach 15 Monaten ist das erledigt. Das war wieder eine Ausbildung. 3 Jahre Ausbildung erledigt. Ob ich es packe oder nicht, weiß ich nicht. Dann den Techniker, okay. Waren es 5 Jahre oder so irgendwas? 4,5, danke. Abendschule. Ein Riesenritt. Aber ich wusste, es gibt einen Anfang, es gibt ein Ende. Und das Beste kommt. Weißt du, dass das Beste noch kommt? Das ist in unserem Leben auch. Das Beste kommt noch. Das Beste hat der Herr für dich bewahrt. Er ist zu dir heruntergekommen. Er guckt dich an, er liebt dich. Und dann sagt er dir, jetzt arbeiten wir mit dir zusammen. Komm, lass uns lernen, miteinander zu laufen. Den Tod, das ist das letzte Trainingslager, das wir als Kinder Gottes machen. Wir werden unser ganzes Glaubensleben darauf trainiert, dem Herrn zu vertrauen, wenn wir in der letzten Stunde stehen. Wer dem Herrn vertraut hat im Leben, der ist auch, hat auch voller Vertrauen im Sterben. Es ist nicht leicht, Sterbende zu besuchen, aber Geschwister, es ist ein Unterschied, ob du bei einem Gläubigen hinkommst oder beim Ungläubigen. Mein ungläubiger Opa hatte keine Hoffnung. Der wusste ganz genau, dass Gott lebt. Der saß in seinem Rollstuhl und hat gesagt, Gott wird mich richten für alles, was ich Böses getan habe. Und dann hat er so da gesessen, völlig verkrampft. Der hat Gott nicht geleugnet, aber er hatte keine Gewissheit. Er hatte die Gewissheit, dass er Gott nicht gefolgt ist und dass er verloren ist, dass er ins Gericht geht. Schrecklich so zu sterben, voll klar in der Birne. Und ein anderer guckt mich strahlend an und sagt, ich gehe nach Hause. Es geht nach Hause. Ich weiß von einem Bruder, der lud die Brüder ein und sagt, der Herr hat mir klargemacht, ich soll jetzt heimgehen. 3 Tage später war er tot. Haben zusammen noch gebetet, haben ihn gesegnet. Er hat die Brüder, die er eingeladen hat, gesegnet und ist voller Frieden gestorben. Hat sein ganzes Leben lang dem Herrn gedient. Er wusste A, dass es heimgeht und B, hat er gewusst, das Beste kommt. Und da wird von der Theorie die Praxis. Wenn ich theoretisch etwas weiß, tut es in solchen Situationen nicht helfen. Das hilft auch heute schon nicht. Wenn ich theoretisch weiß, mein Gott hilft mir. Er zieht mich aus der Grube heraus. Wenn ich das theoretisch weiß, kann ich darüber philosophieren. Wenn ich es nicht ausprobiere und praktisch erlebe, dann nützt es mir nichts. Schon mal darüber Gedanken gemacht, warum so vieles Schwere uns auch als Kinder Gottes im Leben begegnet? Damit wir Vertrauen lernen. Und über den Herrn Jesus wird gesagt, dass er Gehorsam gelernt hat in dem, was er litt. Sind wir besser wieder, Herr Jesus? Er hat mich herausgeholt aus der Grube des Verderbens. Der Hiob beschreibt Leid wunderbar und so beschreibt er der Hiob auch hier, sind meine Tage nicht nur noch weniger? Erlasse doch ab, wende sich von mir, dass ich ein wenig fröhlich werde, ehe ich hingehe und nicht wiederkomme in das Land der Finsternis und des Todesschattes. In das Land schwarz wie die Dunkelheit, das Land der Finsternis. Da ist keine Ordnung und selbst das Hellwerden ist dort wie Dunkelheit. Das ist eine der Beschreibungen der Hölle. Du bist nicht einfach tot und denkst an nichts mehr. Hiob wusste, von was er schreibt. Wer es nachlesen will, Hiob 10, 20 bis 22. Gott will jedoch von diesem Land der Finsternis bewahren und den Menschen durch Jesus Christus erretten. Aus dem schmutzigen Schlamm, der schmutzige Schlamm ist die Sünde, die an uns klebt, der ganze Schlamassel unseres Lebens, Dreck verschiedenster Art. Dieser schmutzige Schlamm wird durch das Wasserbad des Wortes und das teure Blut des Herrn Jesus abgewaschen. Über Kinder Gottes steht geschrieben, ihr seid rein gewaschen. Ihr seid rein gewaschen. Ich stelle mir das immer so vor, wie mit dem Wasserschlauch abgespritzt. Nur ist der Herr viel vorsichtiger mit uns. Und ein Wasserschlauch, der kann ganz schön wehtun. Und manchmal tut es auch weh, wenn wir unsere eigene Sünde und den Dreck und den Schlamm entdecken. Mein Leben wurde aus der Grube gezogen und auf den Felsen gestellt. Er machte meine Schritte fest. Die festen Schritte bedeuten Heilsgewissheit und Heilssicherheit. Bezogen auf die Heilsgewissheit schreibt Petrus, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat. Wohin hat er uns denn wiedergeboren? Zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Wir feiern demnächst Ostern, lasst es nicht vergessen. Zu einer unvergänglichen, unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, das in den Himmel aufbewahrt ist für euch. Und diese Gewissheit wenn wir sie einmal wirklich ergriffen haben und wenn wir sie immer wieder ergreifen. Es ist ja, wir Menschen vergessen ja schnell. Wenn eine Krise überwunden ist, dann geht es uns eine Weile gut, dann kommt die nächste Krise, sind wir wieder im Dreck und Schlamm. Aber der Herr Jesus weiß, was wir für Typen sind. Überrascht ihn nicht. Und seine unendliche Geduld greift wieder zum Schwamm. Also vielleicht bei dir zum Wasserschlauch, aber ich weiß, ich kriege einen Schlamm. Schön sanft. Und dann reinigt er uns wieder. Und was führt das dazu? Die Heilsgewissheit führt zum Lob. Und das weiß der Psalmschreiber, das weiß David. Und mein Mund hat ein neues Lied gelegt, einen Lobgesang auf unseren Gott. Das neue Lied ist die Wiedergeburt, die totale Erneuerung. Man singt nicht mehr die alte Leier, sondern ein neues Lied, weil das Herz erneuert ist und etwas Neues hervorbringt. Ist jemand in Christus, so ist eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Kind Gottes, du bist neu geworden. Man sieht es nur noch nicht. Aber neu bist du geworden. Wenn du ein Auto hast, das einen Motorschaden hat, und da kommt ein neuer Motor rein, dann machst du den Motordeckel zu, dann sieht das alte Auto immer noch alt aus, aber der Motor ist neu. Und so ist es in deinem inneren Leben auch. Der äußere Leib, der ist alt. Vielleicht hat sich in deinen Augen was verändert. In deinem Gesicht was verändert. Aber der Körper ist alt. Aber das, was dich antreibt, das ist ganz nagelneu. Und der läuft mehr wie 200.000 Kilometer. Ich weiß nicht, wie weit wir den Kosmos durchschreiten werden, wie viele Kilometer das sind. Keine Ahnung. Ich weiß aber, dass der Herr uns diese Aufgabe vorbereitet hat. Ihr werdet den Kosmos richten. Sind wir lange unterwegs oder auch nicht von jetzt, von einem Augenblick auf den anderen. Lichtgeschwindigkeit ist Schneckengeschwindigkeit. Was auch immer. Ihr merkt, ich mache mir solche Gedanken. Irgendwann komme ich dann an die Grenze, aber ich habe wirklich Freude daran, darüber, was der Herr verheißt und was das wirklich bedeutet. Und unser Vers 4 geht weiter. Das werden viele sehen und sich fürchten und werden auf den Herrn vertrauen. Das bedeutet, dass wahre Bekehrung immer sichtbar und immer ansteckend ist und stets ein Zeugnis für andere beinhaltet. Eines der ersten Gelegenheiten ist, wenn jemand zum Glauben kommt, dass er sich taufen lässt und bezeugt, ich bin mit Christus gestorben, ich bin mit ihm auferstanden. Das besagt auch, dass wir ein lesbarer Brief Christi sind, der von jedermann gelesen wird. 2. Korinther 2, 2 und 3 ist dir schon mal aufgefallen, dass du permanent beobachtet wirst. Manchmal kann man sich darüber ärgern. Aber wenn die merken, du bist anders, dann beobachten die dich ganz genau. Als sie herausgefunden hatten, dass ich ein Frommer bin, haben sie alle gewusst, wie ich zu sein habe. Und haben mir das auch alle gesagt. Fand ich immer ganz lustig und da ich ja ein bisschen schüchtern bin und mich nicht wehren kann, habe ich ihnen gesagt, du bist mein großes Vorbild. Das fanden sie dann nicht so cool. Die vielen, die dem Retter vertrauen, werden alle gerettet. Und dabei ist jede einzelne Rettung, die Befreiung jeden Menschen eine Wundertat Gottes. Es gibt viele Wundertaten, weil es viele gerettete Menschen gibt. Es gibt wirklich viele. Wir meinen immer, es sind wenig. Aber seit 2000 Jahren kommen Menschen zum Glauben an den lebendigen Gott. Keiner hat sie gezählt, außer der Herr. Keiner kennt ihre Zahl. Wir wissen ja heute gar nicht, wie viele Kinder Gottes es wirklich gibt. Der Evangelist schreibt weiter, Vers 5, bin ich glücklich, der Mann, den der Herr zu seiner Zuversicht macht und sich nicht wendet zu den Drängen und denen in Lügen festgefahren. Damit wird deutlich, dass wahre Bekehrung auch immer mit dem Wunsch und dem Drang verbunden ist, sich von dem Bösen abzuwenden. Und das ist nicht ganz leicht. Wisst ihr, in der Firma sitzen und darüber beratschlagen, wie es wirtschaftlich weitergeht, sitzt er da Pech gehabt in so einem Kreis, wo es um sehr, sehr viel Geld geht. Und dann packen die Ersten die Ideen aus, die andere Firma zu betrügen. Und du sagst, nee, nee, das ist Betrug. Da mache ich jetzt nicht mit. Da hast du deine Karriere echt gefördert. Was ist wichtiger? Karriere oder Wahrheit? Wenn du nicht in so einer Situation bist, dem Herrn sei Dank, wohl dem, der nicht im Rat der Spötter sitzt, muss man sich auch nicht antun. Aber wenn du meinst, du müsstest Karriere machen, dann begegne dir das irgendwann. Und dann kommt es drauf an, wie du reagierst, ob du zu dem Bösen Ja sagst oder Nein. Und Schweigen ist Zustimmung. Schweigen ist Zustimmung. Und das ist überall so. Aber der innere Drang, sich von dem Bösen abzuwenden. Warum ist es anmaßend, sich von Gott abzuwenden und sich stets der Lüge, also falschen Göttern, zuzuwenden? Weil ein Götze stets nach meinem eigenen Bild geschaffen ist. Götzen ähneln mir und sind eine Ausweitung meines eigenen Ehrgeizes oder meiner Vorstellungswelt. Daher ist das Vertrauen auf einen Götzen im Grund das Gleiche, wie wenn ich mein Vertrauen auf mich selbst setze. Ich mache mich selbst zu Gott und das ist genau das, was wir heute sehen. Meine Karriere, mein Vorteil, mein Ansehen, mein Bild. Der Götze der heutigen Zeit. Und wie viele Kinder Gottes machen da mit? Mache ich auch mit? Machst du auch mit? Machen wir hier? Haben wir hier alles eine Maske auf? Haben wir früher immer gesungen. Du hast deine Maske auf. Machen wir hier am Sonntagmorgen auf fromm und danach die Woche über machen wir auf Karriere. Wer sich wendet zu den Hoffätigen, den Hochmütigen, folgt ihrem Beispiel. Er setzt sein Vertrauen auf sich selbst oder auf andere Menschen. Vielleicht den Partner, ein Familienmitglied, ein Star, einen reichen Wohltäter oder die Firma, bei der er arbeitet und die ihm die Welt verspricht. Oder er setzt seine ganzen Hoffnung auf ein Projekt, in das er alle seine Kraft investiert. Ich habe das mal erlebt und es hat mich innerlich geschüttelt. In der Gemeinde, in einem Kreis, im Bibelkreis, Bibel betrachtet. Und da sagte dann eine Frau, und sie war kein Neuling im Glauben. Ja, sie liest nicht so viel Bibel, sie vertraut dem Pfarrer, dem Pastor. Und wenn man dem nicht mehr vertrauen kann, was soll denn das? Hintergrundig hat sie gefragt, warum sie denn nicht in der Bibel liest, im Bibelkreis. Oh ja, wenn der Pfarrer oder der Pastor das sagt, dann ist das schon in Ordnung. Sie vertraute ihr Heil dem Pastor an. Hätte sie katholisch bleiben können. Denn das verspricht die katholische Kirche. Und das ist eine Lüge. Und ich will nicht über die katholische Kirche schimpfen, da sind manche Gläubigen dabei. Ich könnte es genauso sagen bei der evangelischen Kirche. Sie beginnen ihren Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und dann fügen sie hinzu, eure Taufe hat euch gerettet, das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge. Als würde das, wenn ich mein Baby auf den Arm nehme, der drei Wasserspritze aufs Hirn schmeiß, jemand retten. Die Taufe rettet doch nicht. Es ist doch Jesus, der rettet. Und wir haben doch gelesen und gehört, dass sein Blut meine Schuld bedeckt. Und gehen wir weiter. In vielen Freikirchen ist genau das das Thema. Okay, als Baby, wir taufen keine Babys. Aber wenn du als Glaubende oder als Erwachsener getauft bist, die sagen dann Erwachsenentaufe, manche sagen Glaubenstaufe, wenn du dann getauft bist, dann bist du gerettet. Hey, wo steht denn das? Wo steht denn das? Wenn ich mich taufen lasse als Erwachsener, um gerettet zu sein, da habe ich es nicht verstanden. Dann habe ich es nicht verstanden. Wenn einer zu mir kommt und sagt, ich will gerettet sein, deswegen taufe mich, sage ich, nee, mache ich nicht. Da erntet man schon Blicke. Jesus Christus allein. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich habe den Herrn Jesus lieb, ich bin zum Glauben gekommen und ich möchte ihn bezeugen vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt, würdest du mir dabei helfen? Dann freue ich mich und sage gerne, selbstverständlich. Wir merken, wie wichtig das ist, zu schauen, was die Schrift sagt. Vielfach hast du, Herr, mein Gott, deine Wundertaten und deine Pläne an uns vollbracht. Nichts ist mit dir zu vergleichen. Wollte ich davon berichten und reden, sie sind zu zahlreich, um sie aufzuzählen. Das hilft mir mal auf die Uhr zu gucken. Boah, David, vielfach hast du, Herr, mein Gott, deine Wundertaten und deine Pläne an uns vollbracht. Nichts ist mit dir zu vergleichen. Wollte ich davon berichten und reden, sie sind zu zahlreich, um sie aufzuzählen. Und Paulus schreibt den Römern, also den Heidenchristen, während David hier Israel im Blick hat, schreibt David den Heidenchristen, o Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unerforschlich sind deine Gerichte, unaufspürbar seine Wege. Also es sind seine Gerichte und unaufspürbar seine Wege. Die Erkenntnis des unerforschlichen Reichtums Gottes ist Christus. Sowohl der Psalmist als auch der Apostel Paulus waren begeistert, überwältigt, fasziniert von der Macht, der Liebe und dem Wirken Gottes. Das merkt man dem David an. Deswegen war er ein Mann nach dem Herzen Gottes. Er war begeistert von seinem Gott. Und Paulus war begeistert von seinem Gott. Wann warst du das letzte Mal begeistert von deinem Gott? Halleluja, Amen. Prima. Wann ist mal die Freude in dir ausgebrochen? Die Frage stelle ich mir auch. Der Jubel über die Größe unseres Gottes. Wir sagen, wir haben heute Mittag hier Lobpreisgottesdienst. Und genau an dieser Frage entscheidet sich, wen wir eigentlich loben. Uns selbst, unsere Seele? Oder loben wir tatsächlich den großen Gott, weil er uns so groß geworden ist durch die Wunder, die er tut? Das größte Wunder für mich, das habe ich selbst erlebt. Das ist, dass ich ihn erkennen durfte. Das ist das größte Wunder. Ich mit all meinen menschlichen Schwächen und Voraussetzungen, mich hat er gewollt, hat keinen besseren gefunden oder finden wollen. Allein das ist doch ein Jubel in meinem Herzen. Und wenn ich dann sehe, wie er unser Leben in die Hand nimmt, uns führt, durch alle Krisen, ja, die kommen auch hindurch und immer wieder aufbaut, ist da Jubel in meinem Herzen. Ich feiere ja schon ein paar Jahre Lobpreisgottesdienst mit vielen von euch. Und da war meine alte Schwester, sie war weit über 80, die saß immer hinter mir. Und irgendwann kam sie und hat bekannt, sie wollte es mir doch mal sagen, Bruder Schneider. Also ich war da so 30 und sie war 80 oder noch älter. Aber wenn ich dann da stehe und nicht ruhig stehen kann, wenn wir singen und Gott loben, das findet sie so, hat sie süß gesagt, so ähnlich, wenn ich da so rumzappel beim Loben. Und das wollte sie mir dann sagen. Bin ich bald zusammengebrochen. Aus einer Generation heraus, die Halleluja, Halleluja gesagt hat. Halleluja, das war pfingstlerisch. Und das ganz bestimmt nicht. Ich habe eine Großtante, die hat immer gesagt, Lachen kommt vom Teufel. Oje. Gott selbst lacht. Hohn lacht sogar. Wann bricht die Freude in deinem Herzen auf? Über den großen Gott. Oh, Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Kenntnis Gottes, wie unerforschlich sind seine Gerichte und unaufspürbar seine Wege. Wann waren wir das letzte Mal begeistert? Begeisterung wirkt ansteckend. Ein guter Verkäufer, der ist begeistert von der Waschmaschine, der ist begeistert von dem Küchengerät, der ist begeistert von dem Rasenmäher und lügt dabei dir ins Gesicht. Ein guter Verkäufer macht das aber perfekt. Der ist für Schrott begeistert. Und wir, die wir erlebt haben, dass der Herr unser Leben in seine Hand genommen hat, wir haben keine Freude. Wir sind nicht begeistert. Wir lassen unsere Freude nicht sehen. Diese alte Dame, die war ja süß. Andere haben mir dann gesagt, ich wäre nicht würdevoll genug. Das waren die mit dem schwarzen Zylinder und dem grauen Frack. Also im übertragenen Sinne. Wie soll ich schweigen, wie soll ich ruhig stehen, wenn ich wirklich voller Freude für meinen Gott bin? Ich denke da an unsere afrikanischen Geschwister. Die hältst nicht auf dem Platz aus. Ich war mal in einem Gospelchor. Gospel, höre ich gerne. Ich war so enttäuscht, es waren alles weiße Amerikaner, Presbyter. Die hatten einen Stock an einer gewissen Stelle. Da war null, null kam was von der Freude eines Gospels rüber. Die haben Oh Happy Day gesungen, als wäre es der letzte Tag der letzte Gerichtstag oder so. Die Freude bricht sich Bahn. Und es geht mir nicht um den Ausdruck, um das Gefühl, wir sind alle unterschiedlich. Aber es kann doch nicht sein, dass wir hier alle unsere Freude nicht zeigen können, unsere Begeisterung nicht zeigen können, unseren Lob Gottes nicht zeigen können. Wir klagen uns gegenseitig oft unser Leid. Fangen wir doch an, ganz bewusst unsere Freude zu teilen. Da ist der Herr mir begegnet. Das hat er gut gemacht. Da hat er mir hindurchgeholfen. Seht, wenn ich hier rumgucke, ihr habt alle gute Klamotten an. Ihr seid alle versorgt. Es muss keiner hungern. Ist das nicht ein Grund zum Danken, zum Loben? Gehen wir ein paar Kilometer weiter. Da ist es nicht so. Dürfen wir unserem Gott doch Danke sagen für alles, was er uns Gutes getan hat. An Schlachtopfer und Speiseopfer hast du keinen Gefallen. Ohren hast du mir gegraben. Brand- und Sündopfer hast du nicht gefordert. Da sprach ich, siehe, ich komme. In der Rolle des Buches steht über mich geschrieben. Dein Wohlgefallen zu tun, mein Gott, liebe ich und dein Gesetz ist tief in meinem Herzen. Hier geht es nicht um David. Hier geht es um Jesus. Deswegen ist das ein messianischer Psalm. Ich habe gesagt, ich sage, wo das herkommt. Hebräer 10 erklärt, darum spricht er, als er in die Welt kommt, Schlachtopfer und Opfergaben hast du nicht gewollt, ein Leib aber hast du mir bereitet. An Brandopfer und Sündopfer hast du kein Wohlgefallen gefunden. Da sprach ich, sieh, ich komme. In der Buchrolle steht von mir geschrieben, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Vorher sagt er, Schlachtopfer und Opfergaben und Brandopfer und Sündopfer hast du nicht gewollt. Auch kein Wohlgefallen daran gefunden, die doch nach dem Gesetz dargebracht werden. Denn er sprach, sieh, ich komme, deinen Willen zu tun. Er nimmt das Erste weg, um das Zweite aufzurichten. In diesem Willen sind wir geheiligt durch das ein für allemal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Die Opfer, die vielen Tieropfer, waren einfach ein Hinweis auf Christus. Und als Christus kam, haben sie ihn abgelehnt, da haben sie weiter lieber die Kuh geschlachtet. Hat weniger gekostet. Denn dem Herrn Jesus nachfolgen kostet dein Leben. Denn nicht mehr mein, sondern dein Will tue ich. Da ist doch leichter, eine Kuh zu kaufen, oder? Und die zu schlachten. Oder wenn du nicht reich bist, dann nimm die Ziege. Und wenn du das immer noch nicht kannst, dann nimmst du das Huhn. Oder die Taube, war eine Taube. Liebe Geschwister, unser Glaubensleben ist so oft geprägt vom Gesetz und so wenig geprägt von dem, der das Gesetz gab und so wenig geprägt, der auf die Erlösungstat hinweist. Wir haben Jesus. Wir brauchen das Gesetz nicht mehr, weil er es erfüllt hat. Wir machen es uns gegenseitig oft so schwer. Der verhält sich aber nicht so, wie erwartet. Damit habe ich mein ganzes Leben lang zu tun. Ich gebe zu, manchmal provoziere es auch, wenn es mir zu blöde ist. Auch nicht gut. Aber wir sind frei vom Gesetz. Frei. Und diese Freiheit heißt, wir sind frei gemacht, um dem Herrn zu dienen. Nicht frei zu tun und zu lassen, was wir wollen. Millionen Opfertiere konnten die Sünde nur zudecken, nicht aber wegnehmen. Auf den Tag, wo das echte Lamm Gottes kam und geopfert wurde. Seitdem ist das Opfer abgeschafft. Der Weg zu unserer Befreiung und Heiligung hat Jesus dadurch geopfert, dass er unter das Gesetz gestellt wurde, ihm gehorsam war und es an unsere Stadt erfüllt hat. Ich höre hier auf. Ich hätte noch viel zu sagen, aber wenn uns das bewusst geworden ist, wir sind frei gemachte. Es gibt keinen Grund, in der Trübsal über uns selbst zu bleiben. Aber es ist wichtig, dass wir beharrlich den Herrn bitten, dass er uns verändert. Als ich zum Glauben kam, da war mein Gebet: Herr, schenk du mir Weisheit. Weisheit, deinen Weg zu erkennen und Weisheit, diesen Weg zu gehen. Ich wusste, ich habe die Kraft nicht. Ich wusste, ich habe auch die Weisheit nicht, den Weg zu gehen. Und deswegen war mein Gebet: Herr, schenk du mir die Weisheit, deinen Willen zu erkennen und die Weisheit, deinen Weg zu gehen. Denn wir beten ganz oft um Kraft. Liebe Geschwister, die Kraft haben wir schon, die ist in uns. Die Kraft des Heiligen Geistes ist in dir. Du kannst alles durchstehen, der dich tüchtig macht, das ist Christus. Die Weisheit fehlt. Es ist dir nicht bewusst. Es ist dir nicht bewusst, dass du die Quelle des Lebens in dir hast und sie anzapfst, wenn du darum bittest. Und dann kannst du mit deinem Gott, mit meinem Gott, mit unserem Gott über Mauern springen. Amen.